Hi, ich bin Corinna, die Osteopathin für Körper, Geist und Seele und heiße dich von Herzen willkommen zu Wissen hilft heilen, dem Podcast, der dir zeigt, wie du deine Stresssymptome abbaust und wieder voller Selbstliebe durchs Leben tanzt.
Hi, ich bin Corinna, die Osteopathin für Körper, Geist und Seele.
Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast hier bei mir, nämlich meinen Mann Marc. Und alle, die auch einen Mann haben oder einen Partner, die wissen ja, ja, dass das immer ganz besonders ist. Und der letzte Podcast mit Marc über Ernährung ist aber so gut angekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das nochmal. Und deswegen, Marc, so schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Und wichtig ist, wir machen ganz entspannt, Marc. Es gibt kein richtig oder falsch. Und du erzählst einfach das, was du weißt und alles, was du weißt, das ist eine ganze Menge. Ja, Marc macht sich immer Gedanken, für alle, die jetzt zuhören, dass sein Wissen nicht reicht. Oder er recherchiert dann nochmal 10.000 Mal, um das ganz genau zu verstehen und auch gut wiedergeben zu können. Und Marc ist kein Ökotrophologe, aber ich sag dir, seit 20 Jahren oder länger, ne? Seit 30, 40 Jahren beschäftigst du dich mit Ernährung und Sport und du bist mein großes Vorbild. Ja, weil du auch sehr diszipliniert bist und deswegen so schön, dass du da bist. Von Herzen willkommen.
Ah, alles klar. Vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf.
Und beim letzten Mal ging es ja auch um Ernährung und wir beide haben uns nochmal unterhalten und haben wirklich gesagt, dass was für viele Leute, was wir beim letzten Mal nicht erwähnt haben, ganz, ganz wichtig ist, gerade im Bereich Ernährung und Abnehmen, ist ja dein Warum oder auch um das Körpergewicht zu halten. Und Marci, was ist denn dein Warum? Du bist der disziplinierteste Mensch, den ich kenne. Wenn du merkst, du hast 2-3 Kilo zugenommen, ja, dann wird die Waage rausgeholt, dann wird alles abgewogen. Und was ist dein Warum? Was motiviert dich? Was lässt dich so diszipliniert dranbleiben?
Okay, das ist ja, gut, die Frage ist, ich glaube, total wichtig. Und ich will mal mit einer kleinen Geschichte vielleicht anfangen bei der Frage. Ich selber lasse mir auch ab und zu mal neue Trainingspläne machen und fahre dann auch suche mir dann Trainer raus, die da entsprechende Beratung anbieten. Jetzt war ich neulich in so einem entsprechenden Studio in Hamburg und da machen sie dann auch mal eine Aufnahme, da gucken sie quasi, was wiegt man, wie ist die Körperfettverteilung und so weiter. Und da kam ich dann ins Gespräch, in dem Fall mit der Trainerin, die das war, und dann sagte sie eben, naja, also das geben die Menschen zwar nicht zu, aber eine der Hauptmotivationen, und das war jetzt durchaus gesundheitsorientiert, ist dann häufig, dass die Leute dann doch eine andere, ja, wie sie hat es ausgedrückt, Körperkomposition haben möchten. Also irgendwie wollen sie dann doch besser in Form sein. Das fand ich ganz interessant, weil ja doch das Alter in diesem Studio, wo ich war dann auch 50 älter, würde ich sagen. Das ist so die Zielgruppe. Und jetzt zu meiner Motivation, also ich glaube, wenn man jüngere Menschen jetzt ansprechen würde, dann würden die, glaube ich, selten sagen, mir geht es um meine Gesundheit. Also ich glaube, dass die Motivation, gerade je jünger man ist, wahrscheinlich ja dann doch eher das Aussehen ist und das jetzt so direkt anzusprechen, ist ja irgendwie dann wahrscheinlich auch ehrlich. Aber der Punkt ist der, da würde ich nachher nochmal drauf kommen, es gibt ja einen engen Zusammenhang zwischen diesen Zielen. Ich habe es im Plural gesprochen. Ich meine dann nämlich Gesundheit und langfristige Leistungsfähigkeit. Und das sind die Dinge, die mir heute wichtig sind, ne? Also, als ich angefangen habe mit, 15 plus irgendwann so Sport zu machen, da war ja nicht mein Fokus, der langfristig gesund zu sein, sondern da ging es mir sicherlich eher um meine Optik. Und wenn du mich jetzt heute fragst, dann ist das sicherlich der Punkt, ich will langfristig gesund und leistungsfähig bleiben, weil ich will ja noch irgendwie eine schöne Zeit vor mir haben. Und das Beste daran ist halt, die beiden Sachen hängen zusammen.
Darf ich dich unterbrechen? Mhm. Wisst ihr, was er ohne das Mikrofon zu mir gesagt hat? Er möchte nackt gut aussehen. Ja, so. Und als ich mich heute angezogen habe, wir haben ja oben im Schlafzimmer auch so einen großen Spiegel. Natürlich nicht, wenn man aufsteht, dass man sich gleich sieht für alle, die Feng Shui machen, sondern der Spiegel ist versteckt. Aber als ich mich angezogen habe, ja, stand ich auch nackt vorm Spiegel und habe meine Bauchmuskeln angespannt und dachte, ich möchte auch nackt gut aussehen. Ich möchte für dich gut aussehen, ich möchte aber vor allem für mich gut aussehen und natürlich auch gesund bleiben. Also Gesundheit und keine Schmerzen haben wird, glaube ich, ab 40 plus immer relevanter. Aber ich glaube, für die meisten Menschen, die wollen einfach gut aussehen, die möchten ihren Marktwert halten oder für ihren Partner attraktiv sein oder bleiben. Das finde ich auch völlig legitim. Also ich möchte für dich ja auch gut aussehen. Ich möchte nicht, ja, dass du die Trainerin schöner findest als mich. Die ist bestimmt trainierter. Aber ich finde, man darf doch gut aussehen wollen oder sich selbst gefallen und dabei aber gesund bleiben. Ja, und ich weiß aber gar nicht, was ein gesundes Körpergewicht ist, weil ich denke, es gibt schon Menschen, die sind einfach von Natur aus ganz schlank. Dann gibt es Menschen, die sind anders gebaut. Also wir sehen ja nicht alle gleich aus. Auch wenn wir jetzt alle durchtrainiert werden, würden wir trotzdem noch verschieden aussehen. Und ich glaube, manche haben einfach ein bisschen mehr, manche haben ein bisschen weniger. Das liegt ja auch am, die Tiere sehen ja auch nicht alle gleich aus. Oder wenn ich durch den Wald gehe, sehen ja auch alle Bäume unterschiedlich aus. Was denkst du denn, was ist denn so ein gesundes Körpergewicht?
Also da komme ich sofort drauf, aber ich muss auch einmal an den Punkt einsteigen. Also das ist ja das Tolle daran ist ja, also man denkt ja, das klingt irgendwie oberflächlich, wenn man sagt, es geht einem auch darum, irgendwie so und so auszusehen oder für sich selber, sich attraktiv zu finden oder für seinen Partner oder wie auch immer. Ne? Aber wie gesagt, der Aspekt der Gesundheit und der Optik, die hängen ja miteinander zusammen. Das ist ja schon so, ne? Das ist ja nicht völlig entkoppelt voneinander. So, das mal dazu. Und jetzt bei den Tieren, über die du gerade gesprochen hast, habe ich jetzt gerade verschiedene Tiere vor meinem Auge. Ne? Es gibt ja auch Dackel und Australian Shepherds, die sehen ja auch unterschiedlich aus, und Schildkröten und Giraffen, Elefanten. Na gut. Also, was bedeutet denn es jetzt, ein gesundes Körpergewicht zu haben, ne? Wenn ich deine Frage so richtig verstanden habe? Das könnte man sich jetzt ja fragen, ne? Oder was bedeutet das? Mhm.
Ja, was ist denn eigentlich gesundes Körpergewicht? Oder was ist denn gesund im Sinne von schlank oder dick? Ja, genau. Also
erstmal da festzustellen, ne, die Waage, das Gewicht, jetzt muss ich wieder sagen, das ist ja sowas Frauentypisches im Übrigen. Frauen definieren dann oft eine Zielmarke, oder einige Frauen tun das zumindest, oder viele, über ein Gewicht, was sie irgendwie erreichen wollen, und vergessen dabei dann irgendwie, dass ja auch der Anteil an Muskulatur und Körperfett das Entscheidende ist. Also das Gewicht an sich sagt herzlich wenig aus. Ne? Also wenn man sich jetzt vorstellt, man hat zwei Personen, die eine macht regelmäßig Sport, hat viel Muskulatur, niedrigen Körperfettanteil, und die andere Person macht keinen Sport, hat einen höheren Körperfettanteil, genau gleich groß beide, dann kann das sein, dass die beide auf der Waage, die Person, die viel Sport macht, viel schwerer ist. Das sagt aber über die Gesundheit und über die Optik absolut gar nichts aus. Also ist die entscheidende.
Genau, ihr müsst nämlich dazu wissen, dass Marc immer sehr viel Gewicht hat für seine Größe und sich manchmal dann auch ärgert, wenn im Body Mass Index hast du, glaube ich, zählst du als Fett, ne? Dabei bist du einfach nur.
Ja, keine Ahnung. Ja, also der BMI ist ja quasi nur dann für eine Durchschnittsbevölkerung geeignet, als erster Maßstab. Also bei dem man quasi viel Muskulatur oder bei Männern. Steht bei mir, glaube ich, 27 oder ich weiß nicht. Also irgendwas im knallroten Bereich. Oder, naja, knallrot jetzt nicht, aber, ne, also nicht mehr in dem gesunden Bereich, aber das ist völlig ohne Aussage. Also die Frage war ja irgendwie, was bedeutet das, ein gesundes Körpergewicht zu haben? Erstmal ist wichtig zu verstehen, es geht darum, quasi, wie die Körperzusammensetzung ist und nicht, wie hoch das Gewicht ist, ne? Bei gleichem Gewicht, zwei Personen, ist entscheidend, wie ist denn da die Verteilung? Und nehmen wir jetzt mal, wenn man sich jetzt mal konzentriert auf den Körperfettanteil, den Männer und Frauen haben. Da habe ich letztes Mal ja schon drüber gesprochen. Der ist bei Frauen natürlich höher als bei Männern. Das ist ja auch gut so, habe ich gesagt. Sage ich wieder. Ne? Dann gibt es eben sozusagen Normbereiche für den Körperfettanteil im Prozent. Das ist ein ganz spannendes Thema, ist das. Ich sage da gerade noch ein, zwei Sätze zu. Nehmen wir mal an, bei Männern ist dieser Normbereich mal wegen 10-20%. Das bedeutet, 10-20% des Körpergewichts könnte Fett sein, was als gesund oder in der Norm betrachtet wird. Und bei Frauen meinetwegen 18-28%. Das kann man ganz einfach googeln, ne? Wäre der Körperfettanteil, der als gesund betrachtet wird. Und jetzt werfen wir mal einen Blick auf diese Normbereiche. Das hat mich selber nämlich mal interessiert. Das sind ja nur Durchschnittsbereiche, die erhoben werden aus der Bevölkerung heraus. So. Wenn ich jetzt gesagt habe, für Frauen 18-28%, dann kann man sich jetzt mal überlegen, das ist also der einfach, das sind die Durchschnittsnormbereiche für Frauen. Und das geht übrigens auch nach Alter, ne? Also je älter die Menschen dann werden, da wird es richtig spannend, dann steigen diese Normbereiche an Körperfett und bei Jüngeren sind sie geringer.
Darf ich mehr Fett haben?
Ja.
Wenn ich älter bin, darf ich mehr Fett. Also habe ich richtig verstanden, ja. Marki? Ja. Frauen dürfen fetter sein, nee, dürfen mehr Fett haben. Der Körperfettanteil von Frauen ist höher als bei Männern. Ja, bis 28% bei Männern, mit 8 bis 20 habe ich mir jetzt gemerkt.
Und 10 bis 20 bei Männern, Frauen 18 bis 28. So, ne? Das sind die Normenbereiche.
Und wenn ich älter werde, steigt der Körperfettanteil. Aber warum steigt
sich der Normbereich? Die Frage ist spannend, die du stellst. Ja, warum verschiebt er sich eigentlich? Also, ich hab da mal eingehend mal recherchiert im Internet, ja, dass sie sich so verschieben. Das sind ja Durchschnittswerte. Das kommt ja daher, weil die Durchschnittsmenschen eben einfach immer einen zunehmenden Körperfettanteil haben. Aber es hängt häufig damit zusammen, weil sie sich weniger bewegen. Weil der Körpermuskulaturanteil absinkt, man bewegt sich weniger und der Körperfettanteil steigt. Das ist also kein natürlicher Prozess, sondern der hängt häufig mit einem zunehmenden Grad an Inaktivität zusammen.
Habe ich neulich auch in Instagram was gesehen, dass bei Frauen der Po Richtung Kniekehle rutscht, weil wir zu sehr drauf sitzen und ihn zu wenig bewegen. Und das war cool, das war eine 52-jährige Frau, die einen Knackarsch hatte und aussah wie 28. Also für alle, die das hören, ja, also Muskulatur kann immer aufgebaut werden, würde ich sagen, oder? Egal in welchem Alter. Also zumindest habe ich das bei meinen Patienten gesehen. Die Frage ist natürlich, wie viel Aufwand betreiben wir? Würdest du da als 30, 40 Jahre Sportler im Kraftsportbereich, würdest du sagen, du musst heute mehr Aufwand betreiben, um gleiche Muskelmasse zu erreichen?
Also
oder ist das genauso wie in jungen Jahren?
Naja, die Hormonlage, also jetzt Testosteron ist ja dann doch wesentlich im Film Muskulaturaufbau. Das wird schon schwieriger, wenn man älter ist, Muskulatur aufzubauen als in ganz jungen Jahren, aber es ist natürlich nicht unmöglich. Es wird schwieriger ein bisschen. Deswegen macht es Sinn, eben sich frühzeitig viel Muskulatur anzutrainieren, um die ins hohe Alter auch mitzunehmen. So, ne? Also das ist aber nach wie vor möglich und entscheidend ist eben auch die Proteinzufuhr. Da habe ich ja schon mal drüber geredet. Also der Körper kann nur dann Muskulatur aufbauen, wenn eben die Energiemenge insgesamt stimmt, die man ihm zuführt und vor allem ausreichend Protein auch da ist. Und auch da gibt es eben Studien, da haben sie ältere Leute, ich weiß gar nicht, aber ich glaube meine über 70 trainieren lassen, auch verschiedene Gruppen und eine Gruppe, die eben keine adäquate Proteinzufuhr hat, dass genau nichts passiert in mehreren Monaten Training, während eine Gruppe, die ausreichend Protein zu sich genommen hat, mehrere Kilo an Muskulatur aufgebaut hat. Ne? Also Fakt ist halt...
Echt jetzt?
Ja, sicher. Deswegen predige ich das ja seit Jahren. Ne?
Ja, das tut er wirklich. Ja, Corinna isst Proteine und ich esse jetzt morgens Eier, mittags ein bisschen Hühnchen und abends Fisch.
Genau, aber... Jetzt pass auf, wir kommen nochmal, ich bin ja ein bisschen weggegangen von der Frage, was ist jetzt ein gesunder Körperfettanteil? Jetzt haben wir diese Prozentangaben bei Frauen meinetwegen 18-28%. Also nehmen wir jetzt mal...
Aber wie weiß ich denn, wie viel Fett ich habe?
Ja, man kann sich einfach so eine Waage kaufen, so eine Bioimpedanzwaage, die schickt ein bisschen Strom durch den Körper, davon merkt man nichts, ne? Und dann kriegt man so Anhaltswerte, die sind aber schon ziemlich genau. Es gibt andere Methoden.
Aber was bringt mir das, Marki?
Ja, das sage ich
dir
jetzt.
Wozu ist es wichtig zu wissen, was ich für einen Körperfettanteil habe?
Also wir reden jetzt ja über Gesundheit. Ne? Jetzt sehen wir mal an, als Frau hättest du meinetwegen einen Körperfettanteil von 20%. Das wäre ja richtig im gesunden Bereich. Also richtig gut.
Ich glaube, das stand heute Morgen auf unserer Waage.
Warst du auf meiner Waage?
Oder gestern.
Da kommt die durcheinander. Dann ordnen die nachher dein Gewicht bei mir zu.
Nee, da stand Corinna.
Ach so, also super. Okay, aber pass auf, jetzt kommt der entscheidende Punkt in Richtung Gesundheit. Nehmen wir mal an, eine Frau, und ich vereinfache das jetzt als Beispiel, damit man einfach rechnen kann, ne? Eine Frau wiegt 100 Kilo. 20% Körperfettanteil würde bedeuten, 20% Fett ist an diesem Körper. Und jetzt ist die spannende Frage, muss man sich vorstellen, dieses Fett verteilt sich ja einmal subkutan, also unter der Haut, subkutanes Fettgewebe, wo man so reingreifen kann. Und es verteilt sich ein Teil des Fettes liegt aber auch viszeral, also in der Bauchhöhle, um die Bauchorgane herum. Das Verhältnis ist ungefähr 10%. Das heißt, von den 20 Kilogramm wären 18 Kilogramm unter der Haut, wenn keine Erkrankung da ist, möglichst gleichmäßig verteilt am Körper, wobei Frauen natürlich an bestimmten Zonen mehr haben, was Männer ja auch attraktiv finden, so.
An welchen Zonen denn?
Da können wir nachher mal drüber reden.
So. Nein, sag doch für alle, also Po wahrscheinlich, Brust.
Ja, das ist ja normal, das ist ja genetisch oder evolutionsmäßig ist das ja die normale Verteilung, sag ich mal, die man regelmäßig bei Frauen eher vorfinden wird. Ne, dass das eher am Gesäß und natürlich im Brustbereich liegt. Gibt natürlich dann Unterschiede, aber so ganz allgemeiner kann man es so sagen. Aber der Punkt ist jetzt, ich war bei dem Beispiel 100 Kilo Frau, 20% Körperfettanteil, sind 20 Kilogramm Fett am Körper. Und die Verteilung zwischen subkutan unter der Haut und viszeral in der Bauchhöhle, die ist ungefähr 1 zu 10, kann man sagen. 10%, das heißt 2 Kilogramm liegen in der Bauchhöhle. Okay.
Genau, das ist ja das gefährliche Fett, ne? Für alle,
die das wissen. War jetzt aber normal,
also das viszerale.
Genau, das, du hast recht, da kommt.
Ein bisschen brauchen die Organe ja auch als Puffer.
Ist ideal, genau. Was ich gerade gesagt habe, ist ja eine Frau, die ja anscheinend wahrscheinlich sehr groß ist, sehr, sehr athletisch, wenn sie 100 Kilo wiegt, ja.
Und viel Sport macht.
Ja, genau, das ist jetzt so eine, ich weiß nicht, eine 1,90 Meter bis 2 Meter große Frau, so ungefähr. Und die hat jetzt 2 Kilo in ihrem Bauchraum an Fett, was die Organe schützt, was normal ist. Ne? Wenn jetzt, muss man sich auch vorstellen, wenn jetzt der Körperfettanteil nicht bei 20% wäre, sondern die gleiche Frau, gleiche Größe, die kann auch meinetwegen viel Sport machen. Aber jetzt ist sie einfach zu dick, weil sie vielleicht zu viel Energie zu sich nimmt. Und das wiegt die nicht 100 Kilo, sondern wiegt Beispiel 130 Kilo. Der Körper,
zu viel Eis, Schokolade, ja. Chips.
Genau, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Die kann ja auch viel Muskulatur haben, aber jetzt ist einfach der Körperfettanteil schlichtweg zu hoch. Wir reden jetzt mal nicht über 20 Kilogramm Fett, die sie am Körper hat, sondern nehmen wir mal an, sie hat 50 Kilogramm Fett am Körper, um das mal greifbar zu machen. Dann würden sich jetzt ja 50 Kilogramm Fett, davon 10%, wären auf einmal subkutan nicht mehr 2 Kilogramm Fett, sondern 5.
Du meinst viszeral, also um die Organe.
Um die Organe rum, genau. Da würden jetzt ja in der Bauchhöhe im selben Verhältnis auch das Fett, was in dem Körper ist, ja auch mit ansteigen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ist denn jetzt eigentlich das Problem?
Also wenn ich jetzt nochmal zusammenfasse, Maki, je mehr Fett ich habe, desto mehr ungesundes Fett habe ich eben auch, wenn man es nicht sieht, um die Organe herum. Ja, und mein Gesundheitsrisiko steigt.
Genau. Deswegen kann man das mal grundsätzlich, also um das jetzt an der Stelle, wir kommen gleich nachher noch zu Stress und anderen Sachen, aber an der Stelle kann man jetzt schon mal sagen, also ne, wenn der Körperfettanteil steigt, dann wird er auch im Körper grundsätzlich steigen. Und das ist eben deswegen ungesund, weil der Unterschied ist, wenn der Körper Fett einlagert unter der Haut, dann ist es relativ harmlos. Es ist einfach ein Energiespeicher. Das ist ja toll, was die Natur gemacht hat, mit Tieren und mit den Menschen, die Fähigkeit, überschüssige Energie da einzulagern und sich die dann wieder rauszuholen.
Aber das finden wir ja nicht toll, weil das sieht ja, ist ja, hast ja Zellulite dann.
Ja, das ist ja noch eine andere Geschichte, das ist ja eine, wie das Fett dann quasi in Dellen nach außen erscheint, das meinst du dann? Das ist ja, wie das dann durchdrückt durch die Bindegewebstruktur, das ist auch ein anderes Thema, ne? Aber natürlich sind wahrscheinlich Zellulite.
Also auch als Frau würde man ja wahrscheinlich von der Optik her lieber viszerales Fett haben. Ja, ist ja aber gefährlicher und so ja. Einfach von der, wenn es um die Optik geht, dann hätte man wahrscheinlich lieber dieses viszerale Fett.
Ja, spannend. Da könnte man extra eine Stresstherapie anbieten, damit sich das mehr viszeral bildet, aber ist nicht wirklich gesund. Aber
ja, genau. Warum kannst du erklären, warum dieses viszerale Fett so viel, warum das krank macht?
Ja, also das war genau das Fett ist? Unter der Haut. Was subkutan, also unter der Haut liegt, ja, das ist relativ harmlos. Das Fett, was aber viszeral liegt, wenn es eben diese Schwelle überschreitet, dass es nicht mehr nur um den Organschutz geht, sondern man muss sich das wahrscheinlich so vorstellen, gibt es auch diverse Bilder, mal einfach googeln, dann läuft ja quasi der ganze Bauchraum über. Da suchst du nachher in dem Fett dann wahrscheinlich die Organe, okay? So. Es ist krass, das nur zu sagen,
ja,
aber
ist
die Bilder.
Du. Also wenn du bei einer OP.
Ja, die Bilder sind wirklich, die Bilder sind wirklich eindringlich, wenn man sich das anschaut. Das muss ich vorstellen, dass dieses Fett ist hormonell hochaktiv und es ist auch entzündungsfördernd. Wenn man ständig Entzündungsförderungsprozesse im Körper zugange hat, dann hat das gesundheitlich massive Auswirkungen. Das kannst du ja auch besser erklären als ich. Und hormonell muss man sich vorstellen, ich habe mal zwei Sachen nur rausgesucht. Ja. Also es ist eine ganze Achse, die in Gang gesetzt wird, eine ganze Kaskade, die ungesund ist. Aber zwei Sachen sind sicherlich spannend und gut verständlich. Also es wird zum Beispiel mehr Ghrelin freigesetzt, das ist ein Hormon, was nämlich den Hunger steuert.
Hungerhormon.
Das Hungerhormon. So, und das ist ja das Absurde, ja. Also jemand hat zu viel Fett am Körper, zu viel Fett viszeral, auch insbesondere, dann führt das auch noch dazu, gemeinerweise, dass die Person auch noch eine bessere oder höhere Ghrelin-Ausschüttung hat und dadurch noch mehr Hunger hat. Ziemlich gemein, ne?
Also halte ich jetzt mal fest, wenn ich jetzt viszerales Fett habe, ganz viel, dann fördert das A jegliche Entzündungsprozesse im Körper. Mhm. Also die Entzündung steigt. Mhm. Und die kann ja, wie ich dich jetzt verstanden habe, überall sein. Also der Darm kann entzünden, die Augen können entzünden, die Haut kann entzünden.
Ja, ich denke, es ist was.
Muskelschmerzen.
Systemisch, ja. Mhm.
Also es ist wirklich überall Zahnfleischentzündung.
Also gut, soweit ich das verstehe, ist es ein systemischer Prozess bis hin. Es gibt eben auch bestimmte Sachen, Kausalitäten zu bestimmten chronischen Erkrankungen, eben auch schweren Erkrankungen, ne, die einfach statistisch dann häufiger auftreten, muss man so sagen.
Und das Gemeine ist noch, wenn ich eh schon so viel Bauchfett habe, was schädlich ist, dann habe ich auch noch verdammt nochmal so viel mehr Hunger.
Das ist Ghrelin, genau. Das ist das, jetzt, um die Achse mal zu erklären. Man hat eine höhere Ghrelin-Ausschüttung, hat dann noch mehr Hunger, obwohl man ja eigentlich genug Energie am Körper hätte. Nimmt also noch mehr Energie zu sich. Ja. Dann ist es so, dass dann quasi die Insulin, der Körper, also die ganze Insulin hormonelle Ausschüttung wird auch schlechter. Also man schüttet noch mehr Insulin aus, um diese ganze Energie wieder wegzuräumen, die man im Körper hat, was auf Dauer dazu führt, dass die Insulinspiegel immer höher werden, was dann den Körper, die Bauchspeicheldrüse belastet und auch die Zellen immun macht oder, wie soll ich sagen, resistent gegen Insulin. Also sie reagieren immer schlechter darauf. Also es ist eine ganze Kaskade an ungünstigen Stoffwechselbedingungen, die da entsteht. Und wenn man ein hohes oder gutes Körpergefühl hat über Sport, dann merkt man, das ist ja ein gradueller Prozess. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man bis zu einem bestimmten Punkt optimal gesund ist und dann auf einmal sagt man, oh, jetzt habe ich zu viel viszerales Fett.
Alla.
Sondern ich kann zumindest von mir berichten, dass ich weiß, ich merke genau, wenn quasi der Körperfettanteil eine bestimmte Schwelle überschreitet, dann merke ich förmlich, wie die, wie quasi ich schlechter überschüssige Energie wegräume. Ja? Also da habe ich das Gefühl, es geht schneller sozusagen unnötig Körperfett anzusetzen. Das merkt man und das bestätigen auch andere Sportler.
Aber das finde ich ja immer spannend. Das sind ja dann die Momente, wo du die Waage rausholst, wo du immer sagst, jetzt ist Schluss hier mit Fett werden. Wie merkst du das? Also du hast ja jetzt gesagt, ne, dieses Hungergefühl, also es wird mehr Ghrelin ausgeschüttet, wenn ich mehr viszerales Fett habe und die Entzündungen steigen. Merkst du dann, dass deine Entzündungen steigen oder dass du mehr Hunger hast?
Also ich merke dann, dass die, dass das Essen einfach schneller ansetzt, gefühlt, ja. Und also wenn du gesagt hast, so ja, wo ist jetzt bei mir der Punkt, woran mache ich das dann Fett sei schon fest? Das ist dann wirklich, ich sag mal, letztendlich, da reicht ja der Spiegel, ne? Also ich meine, ich habe ja einen Blick dafür, den entwickelt man ja. Und da gucke ich dann halt auch nicht weg irgendwie, wo ich sage, also das merkt ja jeder selber, wo man dann sagt, also jetzt fühle ich mich nicht mehr wohl. Also immer ein guter Indikator ist ja zum Beispiel eine Hose oder ein Gürtel, ne? Also wenn man merkt irgendwie, dass Klamotten enger sitzen, deutlich enger sitzen, dann merkt man schon, dass irgendwas nicht stimmt. Also hat man vor allem viel Muskulatur aufgebaut oder man nimmt irgendwie ungünstig zu gerade. Deswegen, also ich sag mal, das habe ich einfach im Blick, ne? Das habe ich im Blick und dann.
Also du stehst nackt vorm Spiegel jeden Tag und schaust, ob du zugenommen hast.
Also ich komme nicht umhin, dahin zu schauen und dann blicke ich der Wahrheit ins Auge, ja.
Es gibt ganz viele Menschen, die stellen sich nicht nackt vor den Spiegel, das weiß ich aus den Kursen. Und meine Empfehlung ist immer, sich nackt vor den Spiegel zu stellen, um nur wenn ich das sehe, wie ich aussehe, ist ja die Motivation, da kommen wir ja vielleicht auch zu dem Warum zurück. Ja, wenn wenn wir gut aussehen wollen und uns aber nicht nackt im Spiegel anschauen mögen, weil wir dann sehen, ja, oder weil die Frauen dann sehen, dass sie sich auch nicht gefallen und sie kommen aber aus dieser Spirale nicht raus. Mhm. Ja, die sind gestresst und dieser Blick in den Spiegel stresst sie dann, glaube ich, noch zusätzlich. Mhm. Also wenn ich mich eh nicht wohlfühle, ich bin gestresst und dann gucke ich noch in den Spiegel und denke, das ist ja der Punkt, so wollte ich nie aussehen. Und das macht mir ja dann noch mehr Stress. Mhm. Und du kannst ja mal kurz vielleicht darauf eingehen, was macht ein Stress dann auch noch zusätzlich in diesem Zusammenhang?
Genau.
Also das, mit dem Fett.
Das ist ganz interessant, diesen Zusammenhang. Habe ich selber auch nochmal drüber nachgedacht, ne? Also das, was bedeutet Stress in dem Zusammenhang? Also das ist ganz spannend jetzt, weil wir betrachten jetzt mal zwei Punkte. Wir betrachten jetzt mal Stress und die Frage quasi Kalorienüberschuss, ja, nein. Weil die beiden Sachen hängen miteinander zusammen. Also erstmal muss man sagen, ich hatte ja über die Körperfettverteilung gesprochen. Wie viel lagert der Körper unter der Haut ein und wie viel lagert er viszeral ein? Mhm. Und das Verhältnis wird angegeben so ungefähr mit 90% zu 10%. 90% unter der Haut, 10% in der Bauchhöhle. So, und je höher der Stresspegel ist, desto höher ist die Cortisolausschüttung. Und Cortisol verschiebt dieses Verhältnis. Das heißt, es wird dann nicht meinetwegen nur 10% in der Bauchhöhle eingelagert, sondern meinetwegen 15%. Das hängt natürlich auch von genetischen Faktoren und anderen Dingen ab. Aber um es greifbar zu machen, ich meine, man redet in etwa über solche Verhältnisse, ne?
Also habe ich richtig verstanden, wenn ich gestresst bin, also ich bin jetzt zu dick, gucke mich nackt im Spiegel an, das macht mir auch zusätzlichen Stress. Mhm. Und durch diese Cortisol-Stressausschüttung ist es jetzt noch gemeiner, dann wird noch mehr Fett viszeral angelagert, das heißt, ich habe noch mehr Hunger und noch mehr Entzündung.
Da wäre was dran. Das könnte man jetzt mal so stehen lassen als Extrembeispiel. Jetzt kommen wir aber mal zu einem Zusammenhang, den man eben, der einfach Fakt ist, den kann man nicht wegdiskutieren. Jetzt nehmen wir mal diese Person, von der du gerade gesprochen hast, ne? Dann nehmen wir mal an, die würde so viel Energie nur zu sich nehmen, wie sie braucht, um das Gewicht zu halten. Und jetzt hätten wir die gleiche Situation. Dann würde gar kein neues Fett eingelagert werden. Das heißt, diese Verschiebung findet faktisch nicht statt. Damit will ich darauf hinaus.
Moment, ich kann dir gerade nicht folgen.
Ja, genau. Also pass auf, den Stress, das ist jetzt wirklich wichtig, was wir gerade besprechen. Den Stress zu reduzieren, das macht total Sinn. Das ist super wichtig, weil ein niedriger Stresspegel reduziert das Cortisol. Das führt zu einem besseren Verhältnis, wenn man Fett einlagert, wo es eingelagert wird. Mhm. Das ist der eine Punkt. Der andere ist der, niedriger Stresspegel reguliert aber auch die Hungerregulation an sich. Wenn man zum Beispiel eine Nacht schlecht geschlafen hat, das kennt vielleicht jeder, das reicht dann schon. Eine schlecht geschlafene Nacht führt dazu, dass man mit Heißhungerattacken am nächsten Tag zu tun hat und die ganze Regulation von Hunger und auch vom Blutzuckerspiegel nicht gut funktioniert. Deswegen ist das Gemeine, Stress hat zwei negative Wirkungen. Das eine ist, dass man quasi dadurch zu viel Energie zu sich nimmt, zu viel isst, weil man Heißhungerattacken hat und die ganze Blutzuckerregulation nicht richtig funktioniert. Und dann...
Kennt hier keiner.
Ja, und dann führt es auch noch dazu, dass dann das Fett ungünstig im Verhältnis eingelagert wird, nämlich mehr in der Bauchhöhle. Deswegen ist diese Stressreduktion super wichtig.
Das erklärt ja dann auch, warum so viele Frauen aus dem Feeling Good Kurs, wo wir definitiv den Stress rausnehmen, dass die mir dann schreiben, dass sie darüber, also die eine Frau hat ja mal geschrieben, sie hat 16 Kilo abgenommen. Mhm. Das ist ja Wahnsinn, wo ich dachte, wie geht denn das? Aber das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sie hat ihr Stresslevel gesenkt, dadurch hat sie weniger Cortisol gehabt, auch noch weniger Entzündung und nicht so einen Hunger. Mhm. Und dadurch hat sich die Fettverteilung von viszeral, also von Bauchfett zu unter der Haut vielleicht sogar noch verschoben, dass wieder mehr unter die Haut geschoben wurde und sie nicht so viel Hunger hatte. Habe ich das richtig verstanden?
Du hast mich jetzt auf eine Idee gebracht. Das könnte also nochmal die, es gibt ja auch Essen als Ausweichhandlung, das kommt ja dann auch noch mit dazu. Ne? Also ich denke, wenn die Frauen in einem Kurs,
Essen.
Genau, wenn sie sozusagen emotional ins Gleichgewicht kommen, ich hatte genau diese Fälle eben auch vor Augen, die habe ich ja auch gesehen, sage ich mal. Wenn man natürlich da ins Gleichgewicht kommt, dann braucht man Essen ja nicht als Ersatz für irgendwas anderes. Das ist ja noch so eine Komponente, die mit dazu kommt. Deswegen diese Stressreduktion und emotionalem Gleichgewicht sein sind ganz wichtige Voraussetzungen, um solche Dinge wie, sage ich mal, seine Kalorienbilanz aktiv zu managen, überhaupt tun zu können. Und das müssen ja viele gar nicht. Also für viele reicht es ja schon aus, vielleicht da erstmal ins Gleichgewicht zu kommen und zu gucken, hey, auf einmal, ich habe den Stress rausgenommen, regulieren sich die Dinge wie von Zauberhand alleine. Der Punkt ist der ausschlaggebende Punkt ist aber der, dass dem immer dann eine quasi unterkalorische Energiezufuhr zugrunde liegt. Also sie essen dann weniger, als sie benötigen und deswegen nehmen sie ab. Der Grund, der Fakt ist ja nur, wie sind sie da hingekommen, indem sie ihren Stress reduziert haben. Also eine reine Stressreduktion und sagen, ich bin glücklich und ich esse jeden Tag 5 Tafeln Schokolade und Pralinen und trinke Olivenöl, das wird bei den meisten nicht dazu führen, trotz niedrigem Stresspegel, dass sie abnehmen.
Okay, also jetzt sind wir ja, wenn ich dich so verstehe, den Schritt weiter, ja, dass die Frau, die vorm Spiegel steht und sagt, okay, ich mach's, ich stelle mich jetzt nackt vor den Spiegel, ich blicke der Wahrheit nackt ins Auge. Und die dann sagt, wie komme ich jetzt da raus? Also einmal, wenn ich dich richtig verstanden habe, komme ich ja da raus durch die Stressreduktion, also durch die Aktivierung des Vagusnervs, durch ganz viele Sachen, die wir eben im Feeling Good Kurs machen, durch Emotionsregulation, Anerkennung auch dessen, was ist. Also erstmal annehmen und anerkennen. Ich glaube, das machen ganz viele nicht. Erstmal zu sagen, ich habe da wirklich ein Problem. Ja, und sich nackt vor den Spiegel stellen und da erstmal hingucken und nicht so die Augen davor verschließen, sich immer größere Hosen kaufen und sagen, irgendwann habe ich schon mal weniger Hunger. Das wird ja jetzt, so wenn ich dich richtig verstanden habe, einfach nie der Fall sein.
Nee, das ist ja eine Kaskade, die sich immer weiter hochschaukelt. Wenn du mehr wiegst, brauchst du mehr Kalorien. Dann hast du meinetwegen einen sehr gestressten Lebensstil, der dazu führt, dass du deine Kalorienzufuhr aber gar nicht, auch nicht intuitiv steuern kannst. Und je mehr du wiegst, desto mehr wirst du immer trotzdem da drüber essen. Das ist ja das Verrückte. Also du wirst immer irgendwie hungrig sein und die ganze Zeit zunehmen. Und umgekehrt kann man abnehmen, ohne Hunger zu haben. Und nichts motiviert ja mehr als Erfolg, dazu zu sagen, man kann ja seinen Körperfettanteil auch messen lassen, dafür muss man sie ja gar nicht nackig machen. Dann misst man den halt auf so einer Waage und dann sagt man sich so, jetzt kümmere ich mich mal um meinen Stresspegel, mach Sport und dann gucke ich mal, dass ich irgendwie gesunde Dinge esse und regelmäßig und nicht zwischendurch und dann misst man das mal alles vernünftig in der Taktung, ne, über 4 Wochen und dann wird man sehen, dass sich die Werte verändern. Und ich glaube, wenn man einmal in diesem Momentum drin ist, dass man einen Erfolg hat, dann bleibt man da dran. Man muss am Anfang Erfolg generieren.
Okay, also ich habe dich jetzt richtig verstanden. Ich reduziere meinen Stress, ich reduziere meine Kalorien, ich messe regelmäßig, also ich habe einfach einen Wert und dann habe ich innerhalb von 4 Wochen Erfolg.
Ich habe, pass auf, was zu vereinfachen, also nochmal, bei denjenigen, wo wirklich der Stress primär dazu führt, dass sie zu viel Energie zu sich nehmen, bei denen wird schon alleine, dass wenn sie, glaube ich, sagen, ich reduziere mal meinen Stress, dass dann, ne, und kommen mit mir auch emotional anders ins Gleichgewicht, dass dieses emotionale Essen wegfällt. Und wenn die dann vielleicht noch sagen, okay, und dann esse ich 3 oder 4 Mal am Tag, was ich so brauche, mache mir dann eine vernünftige Mahlzeit. Da sind wir noch gar nicht bei diesen Maßnahmen, die immer wirken, die für viele zu hart sind, wie Kalorien zählen, sondern sind wir noch bei relativ soften Geschichten, die aber einfach Struktur reinbringen. Und das wird dann, da bin ich mir sehr sicher, je nach Ausgangslage schon dazu führen, dass sich ganz viel tut bei vielen. Und das sind ja, ich glaube, jeder kann mit gesundem Menschenverstand sich überlegen, dass das irgendwie gesund ist, sich 3 oder 4 Mal am Tag was Gesundes zu essen zu machen und seinen Stresspegel zu reduzieren, ausreichend zu schlafen und seine Emotionen ins Gleichgewicht zu bringen. Und wenn ich das dann messen wollen würde, habe ich schon mal gesagt, dann müsste man sich wirklich täglich wiegen und den gleitenden Durchschnitt nehmen aufgrund der Schwankungen, die man täglich hat. Es bringt nichts, sich da einmal in 2 Wochen oder so zu wiegen, weil je nachdem, ob ich dann oben oder unten bin, habe ich viel zu starke Schwankungen. Also das ist nicht zielführend.
Da spricht der Marki von mir, weil ich gehe nicht regelmäßig auf die Waage, sondern immer nur, wenn ich mal dran denke oder wenn ich weiß, ich habe jetzt noch nicht gefrühstückt, weil ganz oft vergesse ich das auch, mich zu wiegen. Aber ich glaube, das ist gar nicht das Ausschlaggebende, sondern das sind ja schon die Hosen, der Blick in den Spiegel, die verraten es mir ja genauso, ich muss ja nicht auf die Waage gehen, um zu merken, ob ich zugenommen habe oder nicht. Und was würdest du denn, du sagst ja immer gesundes Essen, ich glaube, da können wir nochmal eine separate Podcast-Folge zu aufnehmen, was gesund ist, was nicht gesund ist.
Na gut, ich meine mit gesund erstmal, dass man sich über diese Makronährstoffverteilung im Klaren ist, ne? Wie viel Protein, wie viel Fett. Also Protein ist gesetzt und dann ist die Frage bei jedem, ist es unterschiedlich, wie er denn die Restmenge auf zwischen Fett und Kohlenhydraten verteilt.
Okay, da wäre ja, ich habe jetzt Makronährstoffe verstanden, wenn ich aber gar nicht weiß, was sind denn Makronährstoffe?
Genau, da würde ich jetzt an der Stelle erstmal verweisen auf die andere Folge. Ne? Da sind wir genau auf die Makronährstoffe schon eingegangen. Das sind Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Man könnte auch sagen, Alkohol ist noch ein eigener Makronährstoff für sich im Übrigen, den viele gar nicht im Blick haben. Also ein einfacher Tipp wäre auch für diejenigen, die dann doch regelmäßig auch gerne auch Alkohol trinken, da mal eine Spur drüber nachzudenken, ob das vielleicht auch irgendwie ein Grund ist, der nicht oben wesentlichen Anteil hat, ne?
Da muss ich tatsächlich an meinen Vater denken. Der hat ja nicht viel gegessen, aber verdammt viel getrunken.
Was er nicht gegessen hat, hat er getrunken, sagt man manchmal so umgangssprachlich, ne? Also, ja.
Aber das war ja bei ihm auch so.
Ja.
Und du sagst, Alkohol zählt genauso mit rein in die Kalorien, oder? Ja, wie darf ich das verstehen? Ich trinke ja keinen, deswegen...
Ja, ich muss jetzt kurz überlegen. Ich glaube, Fett, ein Gramm Fett hat 9 Kalorien. Ich meine Alkohol 7 oder so, müsste ich nachgucken. Interessiert mich nicht so, weil ich ja kein Alkohol trinke, nahezu 0. Und ich meine, wenn du Alkohol...
Ja, auch mal anders, war.
Ja, war mal anders, aber ist ja nun auch schon ein Vierteljahrhundert her. Und Fett wird ja vorrangig verbrannt. Also in dem Moment, Alkohol. Also in dem Moment, wo ich Alkohol zuführe, ne, wird das ja vorrangig verbrannt. Und im Übrigen, sage ich mal, beschäftige ich meine Leber als Stoffwechselorgan mit dem Abbau von Alkohol. Also das ist ja eigentlich nochmal ein Thema für sich. Ne? In Maßen mag ja alles gehen, aber auch das summiert sich natürlich mit rein in der Bilanz.
Aber habe ich richtig verstanden, wenn ich Alkohol trinke, dann verändere ich komplett meinen Stoffwechsel?
Ich verändere nicht komplett meinen Stoffwechsel, sondern ich beschäftige den Körper damit, dass er vorrangig Alkohol abbauen muss. Das liefert auch Energie und der Körper muss sich erstmal darum kümmern, den Alkohol abzubauen. Also es zählt in die Kalorienbilanz, du führst Energie zu und die Prioritäten werden dann wahrscheinlich so gesetzt, dass zuerst erstmal der Alkohol abgebaut wird. Ne? Also man kann durchaus auch... wenn man zu wenig isst und trinkt Alkohol, dann wird man sicherlich auch niedrigen Körperfettanteil haben können, aber gesund ist anders, ne? Ich rede ja auch die ganze Zeit nur über Körperfett hier. Entscheidend ist ja auch, wie viel Muskulatur man hat, ne? Das ist ein Thema für sich.
Okay, also wenn ich viel Muskulatur habe, verbrennt die ja auch noch Alkohol oder dann eben da auch Energie, Fett, was auch immer ich zu mir nehme. Das heißt, wenn ich viel Muskeln habe, habe ich weniger Hunger?
Ja. Ja, das weiß ich nicht. Also ich verbrauche auch mehr Energie. Ne? Also sehr aktive Muskulatur verbraucht selbst im Ruhezustand natürlich Energie. Und deswegen ist das so, also nur aus dieser Perspektive der Energiebilanz mehr Muskulatur zu haben, bedeutet einfach, dass man mehr Energie zu sich nehmen kann, ohne Fett anzusetzen. Und die Muskulatur selber sind auch riesige, also können riesige Glykogenspeicher sein. Ne? Du nimmst ja meinetwegen Kohlenhydrate zu dir, die werden aufgespalten, sind dann als Glukose im Blut. Das ist der Brennstoff, also der Kraftstoff quasi des menschlichen Körpers. Und Überschüsse werden dann eben eingelagert, erstmal in der Muskulatur. Das sind direkt sozusagen Glykogenspeicher, da wird die überschüssige Glukose aufgenommen, genauso wie in der Leber. Und wenn dann nichts mehr aufgenommen werden kann, in der Muskulatur nicht und in der Leber nicht, dann setzt der Körper es als Fett an. Das bedeutet, derjenige, der mehr Muskulatur hat, der saugt quasi die Energie, die mit der Nahrung sich nimmt, in seine Muskulatur rein und gibt die bei Bedarf dann wieder ab, wenn er seine Muskulatur benutzt. Und derjenige, der weniger...
Aber das ist ja dann cool.
Also klar ist das cool.
Also habe ich dich richtig verstanden, wenn ich Muskeln habe, dann kann ich ja auch Zucker essen, also rein theoretisch. Ja, Zucker, Kohlenhydrate gleich Glukose im Blut. Und dann wird das erstmal in die Leber und in die Muskeln. Und dann bewege ich mich, dann gehe ich spazieren und dann nutzt der das ja gleich. Hat das gleich in den Muskeln und ich habe ja dann auch mehr Power beim Sport.
Ja, definitiv. Das ist das, was du machst. Du trainierst deine Muskulatur. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Krafttraining oder Radfahren. Es ist ja egal, was du machst. Dann leert er quasi die Glykogenspeicher, nimmt er erstmal die Energie, die in der Muskulatur ist und die er in der Leber hat. Und dann würde er irgendwann sagen, jetzt muss ich die Fettreserven, muss ich da rangehen, was dann übrigens bei schlanken Menschen auch besser geht. Das wäre das gemeiner als bei welchen, die zu dick sind. Die können kaum auf ihre, ja, sag ich mal, Fettdepots zurückgreifen. Das fällt denen wesentlich schwerer, weil es nicht trainiert ist. Und wenn du dann wieder nach dem Sport Energie zuführst, dann wird das direkt in die Muskulatur reingesaugt. Oder noch anderes Beispiel, du isst mittags. Viele kennen das nach dem Mittagessen, dass sie müde werden danach. Das hängt ja damit zusammen, dass dann der in den Blutbahn viel Blutzucker verfügbar ist durch das Essen. Der Körper schüttet Insulin aus, um den Blutzuckerspiegel wieder in den normalen Bereich zu bringen. Der strebt immer einen stabilen Bereich an und schüttet das Insulin ja aus, damit das sozusagen der Blutzucker weggeräumt wird in die Muskulatur. Wenn du aber nach dem Mittagessen einen Spaziergang machen würdest, dann haben die Muskeln die Fähigkeit, auch ohne Insulin die Glukose aus dem Blut direkt in die Muskulatur ziehen zu können. Und das ist total genial. Weil wenn du dich nach dem Mittagessen nicht bewegst, dann braucht der Körper Insulin. Und wenn er zu viel ausschüttet, dann räumt er quasi den Zucker aus dem Blut weg, aber er räumt zu viel weg und dann bist du müde. Wenn du stattdessen spazieren gehst nach dem Mittagessen, dann zieht der Körper so den Zucker aus dem Blut in die Muskulatur rein, direkt für den Verbrauch und benötigt kein Insulin. Und du hast nicht dieses Insulinausschüttung und Abfall und wieder Anstieg. Deswegen ist zum Beispiel da auch Bewegung total genial, ne? Und deswegen hängen diese Sachen Blutzuckerregulation und einen gleichmäßigen Blutzuckerspiegel zu haben, ist eben wieder wichtig, um keinen Heißhunger zu haben. Weil diese Schwankungen führen wir dazu, dass man ständig isst.
Oh Marc, jetzt bin ich aber froh, dass wir den Frauen auch noch was gegeben haben, wie sie rauskommen aus dieser Teufelsspirale. Ich habe jetzt verstanden, ja, wenn ich was esse, dann steigt ja mein Blutzucker. Mhm. Ja, der Körper braucht Insulin, um den Blutzucker eben wegzuräumen, in die Zellen hinein. Die Muskeln haben aber die Möglichkeit, den Blutzucker auch mit aufzunehmen, aber nur, wenn sie gebraucht werden. Das heißt, wenn ich mich immer nach dem Essen bewege, wird es gleich verbrannt, das, was ich zu mir genommen habe.
Genau, dann ziehen.
Und ich spare mir Insulin und die Insulinresistenzen oder die Diabetesgefahr, die ja damit einhergeht, langfristig gesehen. Also so würde ich ja rauskommen aus der Nummer, oder?
Ja, das wäre auf jeden Fall.
Weniger essen.
Das sind sozusagen Tools, sag ich jetzt mal. Ne? Am Ende geht es immer um die Energiebilanz, aber das sind alles Möglichkeiten, die nach dem Essen zum Beispiel zu gehen, führt quasi dazu, dass die Blutzuckerkurve stabil bleibt, weil du nicht mal Insulin oder weniger brauchst, um den stabil zu halten, weil es direkt quasi in die Muskulatur reingesogen wird. Das führt dann dazu, dass du eben nicht zwei Stunden nach dem Mittagessen eigentlich direkt was Süßes brauchst, weil der Blutzuckerspiegel abgefallen ist. Ergo.
Oder einen Kaffee, weil ich ja sonst kaum noch geradeaus gucken kann.
Ja, genau. Also und das führt wieder dazu, wozu? Du isst das dann nicht um drei und am Ende führst du weniger Energie in dein System rein und hast wieder nicht zu viel Energie zugeführt. Also es ist die ganze Zeit ein Zusammenspiel auch. Um die Energiebilanz kommt man nicht umhin. Und es gibt eben eine Menge von Tools, damit die Energiebilanz stimmt, ohne dass man irgendwie hungert oder andere Sachen macht. Das mache ich auch nicht.
Ja, das ist, glaube ich, mega wichtig. Mir hat ja damals auch geholfen. Ich weiß, da musst du immer schmunzeln, als wir im Urlaub waren und mir der eine Ernährungscoach gesagt hat, dass ich meine Hafermilch morgens im Matcha, dass die eine hohe Insulinausschüttung macht. Und das war ja auch so, dass ich dann Heißhunger bekommen habe, irgendwie eine halbe Stunde später. Und mir dann eben auch Datteln oder gesunde Sachen reingepfiffen habe, statt mich zu bewegen. Oder auch einfach, weil ich zu viel Zucker zu mir genommen habe.
Ja, das ist.
Und das hat mir ja geholfen, den Zirkel zu durchbrechen, indem ich eben auf Sojamilch umgestiegen bin. Oder man kann ja auch gar keine Milch in den Kaffee oder Tee machen.
Ja,
weil Soja ja wieder mit Östrogen zusammenhängt.
Ja, wobei ich glaube, die Mengen sind so gering in der Sojamilch, dass ich vermute, dass das irrelevant ist. Aber weißt du, wir haben ja in Kürze, Corinna hat ja für uns bestellt, wie nennt man die, also für die permanente Blutzuckermessung. Diese Geschichten, die in den Oberarm hinten reinkommen, ne, mit dem Faden im in der Haut drin sitzen und dann ja permanent quasi einen Blutzuckerspiegel messen. Und diese, ich sag mal, es ist sehr toll, dass es das gibt. Weil ich glaube, dass, ich bin da wirklich gespannt drauf, Corinna und ich haben jetzt so ein, also die Möglichkeit, dieses Teil zu setzen. Diabetiker müssen es machen, weil sie ihren Blutzuckerspiegel kontrollieren müssen. Und ich habe aber so das Gefühl, dass das für Menschen, die interessiert sind, eine super interessante Erkenntnis sein kann. Weil man wird dann das Zusammenspiel aus dem, was ich esse, aus der Bewegung und Sport verstehen. Ich glaube, wir werden viele Aha-Erlebnisse haben. Und was bei dem einen zu einem hohen Blutzuckerspiegel führt, muss beim anderen nicht genauso sein. Und deswegen habe ich ja gesagt, man muss sich das so vorstellen, die Eiweißmenge, die man zu sich nimmt, die ist irgendwo fix. Die hängt von dem Körpergewicht und der Muskulatur ab, die man hat. Und wie die Verteilung zwischen Kohlenhydraten und Fetten ist und welche Kohlenhydrate man nimmt, das ist wirklich ein bisschen individuell und muss dann genau eingestellt werden. Ne? Wir sind jetzt natürlich hier gerade hier so high-end unterwegs in Überlegungen, aber ich glaube, dass man immer dann, wenn man anfängt zu tracken, das habe ich schon mal gesagt, egal ob ich Gedanken tracke oder meine Emotionen oder mein Körpergewicht, mein Körperfettanteil oder auch mein Blutzuckerspiegel, werde ich darüber quasi, glaube ich, ganz viele Dinge über mich lernen, wenn ich das möchte. Also ich bin da wirklich gespannt. Ne? Weil das werden wir dann sehen, wie wirkt denn Hafermilch bei Corinna, wenn sie da 30 ml Hafermilch zu sich nimmt. Steigt der Blutzuckerspiegel dann wirklich so an oder nicht? Oder wäre das zum Beispiel, wenn Corinna danach direkt in ihr morgendliches Sportprogramm wechselt, völlig irrelevant, weil es dann direkt verbraucht wird? Also, ne?
Es direkt in die Muskulatur geht und vielleicht plane ich dann meinen Tagesablauf einfach so.
Ne?
Ja, und wie du sagst, mit dem Tracken, ich habe ja da, jetzt juckt meine Nase, ich habe ja immer einen Widerstand gegen dieses Tracken, weil ich wahrscheinlich ja da nicht hingucken möchte. So. Aber mit diesem Blutzucker, das möchte ich schon mal sehen und da muss ich ja auch die Nahrungsmittel notieren. Muss ja gucken, wie viel esse ich von was und was passiert dann in meinem Körper. Ich finde es einfach spannend, da reinzugucken. Mhm. Ich weiß aber auch, dass ganz viele Frauen sagen, die möchten nicht tracken oder die möchten nicht alles dokumentieren, weil sie sich kennen und dann in so einen Angstmodus verfallen und wirklich alles notieren und weg vom Gefühl gehen. Mhm. Also, dass die so in den Kopf rutschen. Mhm. Kannst du da vielleicht noch was zu sagen?
Ja, ich meine, es ist sicherlich auch ein bisschen typabhängig, ne? Deswegen kann ich das oder will ich das nicht, kann ich das dann natürlich nicht für jeden beantworten. Ich will nur eins sagen dazu, das habe ich schon mal bei mir gesagt. Ich glaube immer, dass Intuition und auch intuitives Essen basiert, das heißt ja für mich, es ist irgendwie eine unbewusste Geschichte. Ich steuere es unbewusst, das verstehe ich unter Intuition eigentlich. Ne? Und das Unterbewusstsein muss aber auch, so verstehe ich das für mich, okay? Muss ja irgendwie sozusagen einmal auch justiert oder kalibriert werden. Also ich sag mal, wenn viele von denen, die draußen unterwegs sind, haben anscheinend es intuitiv, erreichen sie ihre Ziele nicht. Und für mich ist das so, wenn ich eine Zeit lang mal wirklich mir angucke, was ich tue, dann lerne ich neu, wie groß Portionsgrößen sein müssen. Also ich bin ja nie dafür, dass man das auf Dauer macht. Ne? Ich denke, es ist vielmehr ein Tool, um mal wieder zu schauen, wie groß sind denn eigentlich die Mengen, die ich brauche, und ein Gefühl dafür zu entwickeln. Da kann das für manche hilfreich sein. Ich habe ja schon gesagt, das muss man ja nur dann machen, wenn man mit diesen anderen Methoden nicht weiterkommt oder jetzt ganz harte Fitnessziele verfolgt. Ne? Also mit anderen Methoden meine ich einfach mal geregelte Mahlzeiten, nicht zwischendurch, Stresslevel senken, 50 schlafen, Sport machen. Das wird doch schon bei 80-90% der Frauen wahrscheinlich ausreichen. Und für die, die mehr wollen oder die es gerne die harte Tour fahren, die 10,5 Kalorien und dann ist Erfolg garantiert. Das muss man aber eben auch mögen und abkönnen. Ne?
Ja, also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Also vielen, vielen Dank, Marc, dass alleine Stressreduktion, sich mit seinen Emotionen auseinandersetzen und zwischen den Mahlzeiten nicht zu essen. Ich glaube, das fällt ganz vielen schwer und würde ganz vielen schon mega helfen. Und ich verstehe unter intuitivem Essen, dass ich mal kurz in mich gehe beim Essen und schaue, bin ich jetzt eigentlich satt, esse ich aus Gewohnheit oder habe ich wirklich noch Hunger? Das ist für mich intuitives Essen. Das, was du beschrieben hast, ist für mich eher Gewohnheitsessen. Ja, ich bin gewohnt, jeden Mittag zwei Teller zu essen und dann noch einen Nachtisch. So, und ich gebe dir völlig recht, aus dieser Gewohnheit auszusteigen und mal in sich zu spüren, brauche ich jetzt wirklich noch mehr im Sinne von, ich habe noch Hunger. Mhm. Und die meisten Patienten, die am gesündesten waren, das waren auch wirklich Menschen, die immer einen Tick zu wenig gegessen haben, tatsächlich. Also die immer bevor sie keinen Hunger mehr hatten, aufgehört haben. Und es fällt mir so schwer. Ja, ich kann es.
Die haben ja nicht, die haben ja nicht zu wenig gegessen, ne? Die haben ja anscheinend genau richtig aufgehört.
Ja, aber die haben immer noch Hunger gehabt. Also die haben mir wirklich gesagt, wenn die alt waren und also über 90 und noch mega fit, dann habe ich die nach ihren Ernährungsgewohnheiten gefragt. Und die Patienten, die ich jetzt im Kopf habe, die haben mir wirklich gesagt, Corinna, ich höre immer auf, bevor ich satt bin.
Also den Tipp habe ich übrigens tatsächlich auch vom Kumpel von mir, der Sportler ist, mit dem, ne, bei dem ich Kickboxen trainiert habe, das kannst du ja heute mal. Der Tipp kam tatsächlich von ihm. Du musst quasi immer aufhören, wenn du noch leicht hungrig bist. Aber ich will ja noch eins sagen zur Intuition. Schau mal, der Proteinanteil, den man zu sich nehmen sollte, und das kommt jetzt ja anscheinend auch bei der DGE in Kürze an, bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Mhm. Also ich glaube, die kommen in so eine Phase, wo sie es einfach überdenken müssen. Der ist wahrscheinlich höher als den die meisten Frauen gewohnt sind zu essen. Und da werden die über ihre Intuition nie zu einer Erleuchtung kommen. Also deswegen glaube ich schon, dass man bestimmte Dinge auch kognitiv mal mit durchdenken muss. Ne? Wenn man sich da man sagt, ich will nicht mehr zwischendurch essen, habe drei Mahlzeiten, dass man sich da mal einmal einen Kopf macht und denkt, okay, drei Mahlzeiten, da sollte jedes Mal auch irgendwie ein nennenswerter Anteil an Proteinen drin sein, dann muss man das mal einmal auch rational durchdringen. Deswegen, ich glaube, am Ende ist es eine Mischung, ne? Aus diesem Durchdringen, was ich da zu mir nehme, schon mal Gedanken drüber machen und dann darf man gerne über seine Intuition gehen, gerade was den Fettanteil, der vor allem liegt, da angeht und genauso natürlich insbesondere den Kohlenhydratanteil, ne?
Vielen lieben Dank.
Das war eine sehr spezielle
Frage. Also jetzt wisst ihr mal da draußen, wieso unsere Küchengespräche abgehen und dass ich manchmal bin ich so im Widerstand mit Marc und dann esse ich einfach, was ich will und das hat aber gar nichts mit Marc zu tun, sondern er ist für mich einfach der Inbegriff von Mr. Disziplin. Manchmal möchte ich nicht diszipliniert sein und ich glaube, wir Frauen sind ja auch noch zyklische Wesen. Das heißt, in dem Moment, wo wir kurz vor der Periode stehen, will der Körper ja auch noch Sachen einlagern, um den Nestbau, ja, um eine potenzielle Schwangerschaft einfach leichter zu machen und schon mal Vorsorge zu haben. Und deswegen haben wir dann immer so einen Heißhunger. Aber ich gebe dir recht, seitdem ich mehr auf meine Proteinzufuhr achte, hat ja nur ein paar Jahre gedauert, dass du mir das sagen musstest. seitdem fällt es mir viel, viel leichter. Also ich glaube, das wird den Frauen auch so gehen. Und wenn du zwischendurch nichts isst, das sind, glaube ich, mega gute Tipps, die du uns hier gegeben hast. Vielen, vielen lieben Dank. Marki, wenn die Frauen drunter schreiben, dass sie das interessiert, also erstmal von Herzen danke für deine Zeit hier, ja, die das hört. Und wenn du dazu noch Fragen hast, schreib gerne in die Kommentare, dann lade ich Marc nochmal ein. Wenn das jetzt zu komplex war, lade ich ihn nicht mehr ein.
Also vielen Dank, dass ich diese schwere Kost hier erzählen durfte.
Nein, ich weiß ja einfach, dass du das liebst und dass es dein Hobby ist. Also du liest darüber, du unterhältst dich mit anderen und ich weiß, dass das Wissen, was du da preisgibst, immer sehr fundiert ist. Und deswegen danke ich dir von Herzen. Und wenn die Frauen das wollen, lade ich dich nochmal sehr gern ein. Schreib gern unter diesen Folge, was dich interessiert. Und wenn du denkst, es interessiert jemanden oder deine Freundin braucht das auch, dann teile so gern diesen Podcast. Denn das, was wir dir hier rausgeben for free, ja, lebt natürlich davon, dass du es teilst und dass das so viele Frauen wie möglich erreicht, dieses Wissen. Also Marc, danke von Herzen, dass du heute hier warst. An jede Hörerin, danke von Herzen, dass du hier bist und ich freue mich auf die nächste Folge. Danke. Tschüss. Tschüss.